Ich glaube, ich werde verrückt.
Wollen wir uns verstecken?
Dich im Hyperfokus. Zwischen Chaos und Liebe. Der Podcast.
Tri, tra, tralala, der Kasperle ist wieder da. Und hört ihr das? Es ist leise. Sowohl die Kinder als auch die Drucker stehen still. Also nein, die Kinder sind natürlich unterwegs. Aber...
Wir haben heute mal Ruhe, da die Drucker stillstehen. Das war ja in letzter Zeit immer das Problem. Damit wir ordentlich aufnehmen können, hier in unserem Büro, mussten wir mal aus sein. Und es sind gerade mal ruhige Stunden. Heute geht es um das Thema PDA im Erwachsenenalter und die Probleme, die das Ganze mit sich führt. Für alle, die PDA noch nicht kennen, eine absolut tolle Sache. Ich leite weiter an Janina, die euch das ganz kurz in ein paar Sätzen erklärt.
Also, ich freue mich auch erstmal, dass wir hier wieder starten können. Und für alle, denen PDA gar nichts sagt und die sich denken, was hat das denn alles mit der Geburt zu tun, ne? Weil Rückenmarksbetäubung. Das ist nämlich so meistens das Erste, was man hört, wie PDA, das kenne ich doch nur von der Geburt. Nein, darum geht es nicht. Es geht um Pathological Demand Avoidance. Gibt auch noch andere Begriffe dafür, aber da kriege ich immer einen Knoten in der Zunge, wenn ich das auf Englisch sage. Um pathologische Anforderungsvermeidung. Ich weiß nicht, ob sie wirklich pathologisch ist. Sie ist auf jeden Fall, und das ist nämlich noch ein anderer Name dafür, Protective Demand Avoidance, was es auch irgendwo mehr trifft. Denn bei PDA ist es so, dass Anforderungen jeglicher Art vermieden werden. Das bedeutet nicht nur Anforderungen im Sinne von Aufgaben oder Arbeit oder überhaupt Dingen, die von außen kommen, sondern auch Prozesse aus dem Inneren wie Schlaf, Essen, Hygiene und auch Dinge, die man gerne machen möchte, wie Verabredungen, Hobbys, Ausflüge und so weiter. Also es betrifft wirklich jeden Bereich. Auch die, wo man denken könnte, dass das funktionieren müsste, denn man möchte es ja. Und es war jetzt in den letzten Jahren, kam das Thema PDA so in der Elternbubble so ein bisschen zur Sprache, also in der neurodivergenten Elternbubble, weil immer mehr Eltern ihre Kinder dort fanden, die sie sonst nirgendwo gefunden haben. Autismus passte nicht ganz, ADHS passte nicht ganz. Ja, und was ist es dann? Weil mein Kind wirkt ja schon ein bisschen autistisch, ja, und ADHS ist ja auch irgendwo ein Thema. Aber nee, mein Kind ist anders. So, und dann war es so, dass die ganzen letzten Jahre da sehr viel Aufklärung erfolgte. Aber jetzt haben wir sehr viel Wissen darüber und immer mehr Eltern fragen sich oder erkennen sich selber. Das war ja schon bei ADHS und Autismus so, dass immer mehr Eltern merken, oh wow, ja, da ist doch was. Irgendwie trifft das auch auf mich zu. Und bei PDA ist es jetzt auch so. Und PDA hat nicht nur bei Kindern einfach einen hohen Leidensdruck, sondern natürlich auch im Erwachsenenalter. Und da wir so viele Jahre kein Wort dafür hatten, sind es natürlich auch immer Menschen, die sich falsch gefühlt haben, die gedacht haben, warum bin ich so? Warum bin ich nur so? Denn bei PDA finden wir in diesem Panikmodus, in diesem Überforderungsmodus auch etwas, was sich Equalizing-Verhalten nennt. Das ist ein Verhalten, was bei hohen Kontroll- oder Autonomieverlust gezeigt wird. Das kann beispielsweise wie sehr provokantes Verhalten wirken. Es kann mit Aggressivität einhergehen. Es kann mit destruktivem Verhalten, wie Dinge kaputt machen, kann es einhergehen. Und es ist in jedem Fall ist es extremes Verhalten. Und es dient dazu, die verlorene Autonomie, die man eben durch so eine Anforderung erfährt, weil Schlaf ist ja oft keine Wahl, sondern wir müssen schlafen. Und Aufgaben von außen, Verpflichtungen sind ja nun mal keine Wahl, die müssen wir erfüllen. So, und um das auszugleichen, ist es dann eben so, dass entweder aus diesem Grund, aus diesem Autonomieverlust dieses Verhalten gezeigt wird oder um der anderen Person unterbewusst zu zeigen, wow, so fühle ich mich. Du sollst dich jetzt auch so fühlen. Ne? Das ist, wie gesagt, bei Kindern auf jeden Fall nicht. Bei Erwachsenen weiß man jetzt nicht wie, aber ich denke, das ist auch eher ein Automatismus. Der soll sich auch so fühlen in diesem Moment. So, bei Kindern können wir das alles begleiten. Aber was passiert, wenn genau diese Verhaltensweisen dann eben im Erwachsenenalter vorkommen? Wie können wir uns so einen Menschen mit PDA im Erwachsenenalter vorstellen? Und mein lieber Ehemann Christian identifiziert sich mit diesem Profil. Das passt auch sehr gut zu ihm. Und er kann vielleicht ein paar Worte sagen, was für ihn PDA ausmacht, wie er überhaupt auf die Idee gekommen ist, dass PDA auf ihn zutrifft. Wann diese Erkenntnis gekommen ist. Magst du uns das mal erzählen?
Ich dachte schon, ich kann gar nicht mehr reden heute. Ich sagte ein paar wenige Sätze, aber ich wollte dich jetzt auch nicht unterbrechen. Du bist so schön im Flow gewesen. Und genau genommen bin nicht ich auf die Idee gekommen. Das hat sich eher so ergeben aus dem ganzen Kontext heraus, ja, da wir uns ja mit unseren Kindern darüber beschäftigt haben und wir dann halt leider auch feststellen mussten, Moment mal, irgendwie kommt mir das bekannt vor. Und so ein Déjà-vu-Gefühl ist dann halt einfach, ja, anders. Ist sehr interessant, das dann auch mal zu erforschen, da tiefer reinzugehen. Und das Ganze zu verstehen.
Ich muss dich einmal ganz kurz unterbrechen. Vielleicht ist es auch wichtig für unsere Hörer zu wissen, dass du diese Identifikation überhaupt nur aus deinem Erwachsenenalter schließen kannst, weil du wenig Erinnerung an deine Kindheit hast. Das ist ja vielleicht wichtig, weil manche Erwachsenen erkennen sich vielleicht schon in der Kindheit wieder. Also ich zum Beispiel kann auf meine Kindheitserinnerungen zurückgreifen, mich da vergleichen. Das fehlt dir. Das, ja, das ist vielleicht stimmt. Eine wichtige Information.
Ja. Ich war ja auch noch gar nicht so weit im Reden, aber danke schön. Na, damit muss man halt leben hier. Ja, also Anforderungsvermeidung ist halt schwierig. Ich merke halt, dass gerade Sozialisierung für mich eine riesengroße Anforderung ist. Sei es halt einkaufen gehen, sei es arbeiten. Man muss das machen. Und man muss sich dann auch zwangsläufig mit Leuten beschäftigen, gerade bei der Arbeit. Und früher habe ich ja noch direkt im First Level Support gearbeitet, da direkten Kontakt mit den Menschen immer gehabt. Das ging, aber auf Dauer wollte ich das halt auch vermeiden, weil ich gemerkt habe, das ist nicht das, was mich erfüllt. Und es ist auch schwierig für mich, da ich am Ende des Tages dann immer auch sehr angespannt bin. Ich bin, ja, überempfindlich gegenüber von lauten Geräuschen, von noch mehr Stress. Wenn es heißt, noch einkaufen gehen, nach wirklich irgendwie 8-9 Stunden arbeiten und mit Menschen zu tun haben, dann noch einkaufen gehen und eventuell da im Laden noch mit Menschen aneinander zu aneinander geraten, na, hoffentlich nicht, aber damit zu tun haben, ist dann schon so ein richtig grausiger Gedanke, wo ich mich am liebsten in Schlafzimmer unter der Bettdecke verkriechen möchte und gar nicht erstmal wieder raus. Das ist halt nur ein Beispiel. Ansonsten kenne ich halt noch ganz viel aus der Zeit vom Burnout. Da war wirklich fast jede Anforderung, die es da gab, so war es der Geschirrspüler ausräumen, war es mit den Kindern irgendwie in den Garten gehen oder irgendwas. Jede kleine Anforderung war ein Kampf halt innerlich, wo sich alles gesträubt hat. Und ich gehe auch immer noch nicht gerne raus, weil aktuell wieder neue Arbeit und wieder einfinden und alles und Anforderung. Telefonate. Genau so ein furchtbares Thema. Da kannst du aber auch ein Lied davon singen.
Man muss dazu sagen, dass ich auch extrem ungern telefoniere. Nicht, weil es eine Anforderung ist, weil dieser soziale, ich weiß nicht, was auf mich zukommt und was die mich fragen und was die sagen. Und Telefonieren macht mir echt Angst. Und deswegen ist es so, dass diese Sache, dass ich die sehr gerne auf Christian abschiebe, gerade wenn es unangenehme Themen sind. Ja, weil er das immer noch besser kann als ich. Ich übernehme dafür natürlich andere Sachen. Aber es ist eben auch sehr schwierig für mich, Christian um solche Sachen zu bitten, weil wenn ich ihn darum bitte, dann würde es schon schwierig. Wenn er selber darauf kommen würde, das zu machen, es mir anzubieten, dann wäre es okay. Aber sobald ich damit komme, wird es dann eben schwierig. Und da habe ich auch ein super Beispiel für. Ich habe gehört, das ist bei manchen Menschen mit ADHS auch so, aber ich kenne das vor allem eben im PDA-Kontext. Wenn Christian jetzt beispielsweise sich vorgenommen hat, die Küche zu machen. So, und ich komme jetzt an und sage ganz freundlich zu ihm, könntest du vielleicht nachher noch die Küche machen? Dann ist vorbei. Es in diesem Moment, ja, dann ist es vorbei. Dann kann er es nicht mehr machen, ne? Obwohl er es gerne machen würde und selbst von sich aus gemacht hätte. Und das sind keine Macho-Allüren oder etwas in dieser Art, sondern er kann es dann einfach nicht mehr. Deswegen ist es, Christian um etwas zu bitten, ist ein Eiertanz. Ne? Also man muss genau wissen, wie man mit ihm spricht. Wenn zu viel Druck dahinter ist oder es ein ungünstiger Moment ist, dann ist es klar, dass es nicht funktionieren wird.
Es kommt halt immer drauf an, wie du sagst. Sagst du, machst du dann noch die Küche oder kannst du später noch die Küche machen? Das sind halt zwei komplett unterschiedliche Sachen. Das eine ist sofort mit Aufforderung, dann danach, nach dem, was du tust. Und vielleicht habe ich was anderes geplant und dann geht es bei mir sofort so, nein. Ich kann das später machen.
Aber das ist ja auch ein bisschen Unflexibilität. Das ist ja nicht nur Vermeidung, das ist auch Unflexibilität, weil du bist auch sehr unflexibel.
Ja, natürlich bin ich auch unflexibel. Ja. Das hatten wir ja aber auch schon dem Thema, wo es darum ging, wenn sich Pläne ändern.
Oh also, ja.
Das ist ganz, ganz gruselig für mich. Ich muss damit halt im Alltag jetzt sogar noch mehr schon klarkommen und wenn es dann noch zusätzlich im Privaten, familiär ähnlich ist, dass sich Sachen ändern, man kann es halt nicht immer vermeiden, natürlich nicht. Aber dann ist das schon ganz schön schwierig, das zu akzeptieren vor allem auch. Und das ist es ja letztendlich. Ich meine, ich kann mich nicht einfach dann hinstellen mitten irgendwo auf dem Parkplatz und sagen, also nee, jetzt fahren wir nicht wieder nach Hause, jetzt fahren wir dahin. Die Kinder können ruhig quengeln. Oder sowas in der Richtung. Das funktioniert halt nicht. Also mir ist klar, dass es nicht geht, aber es ist halt auch so, dass es trotzdem innerlich diese Widerstandshaltung gibt, die erstmal überwunden werden muss. Und je nach Stresslevel ist die halt höher oder kleiner.
Weißt du, da haben wir beim letzten Thema auch schon drüber gesprochen, dieser Urlaub ist bei uns, oder wenn wir Ausflüge machen, es ist meistens so, dass das total scheiße beginnt. Dass es für Christian eine totale Anspannung ist und ich bin so ein Nervensystemschwamm. Ich bin dann auch angespannt. Die Kinder sind dann auch angespannt und dann ist es immer so, dass, wenn es so wäre, man Christian lassen würde, einfach lassen würde und auch seine Laune unkommentiert lassen würde, würde er sich wahrscheinlich irgendwann fangen. Und wir könnten einfach ruhig starten. Oder zumindest würde das während der Fahrt vielleicht aufhören. Das ist aber nicht möglich, weil es mir dann zu viel ist, ich immer mehr auf ihn einrede und dann anfange zu heulen. Und wir uns streiten. Ja, das ist so beginnt.
Kein ungefähr. Urlaub ohne Streit. Ja,
es ist nicht möglich, in den Urlaub zu fahren, ohne am Anfang einen Streit zu haben. Ne?
Oder Panikattacke.
Oder eine Panikattacke. Aber das ist nicht, und das möchte ich ganz klar hier nochmal sagen, das ist nicht Christians Schuld. Es ist die ganze Dynamik in unserer Familie, die dann herrscht. Ne? Und
Kinder ziehen sich nicht an, das Auto muss beladen werden, man läutet schon um 7 Uhr los und jetzt ist es 8.30 Uhr.
Ganz genau.
Der Verkehr, der in Aussicht ist. Es sind halt sehr viele Faktoren, die halt einfach reinspielen. Ja, ja.
Ganz klar, es ist definitiv auch die Anforderungsvermeidung, aber es ist auch bei uns allen ist es auch die Rigidität. Also wir sind alle extrem unflexibel.
Die Rigidität, was?
Rigidität.
Ah ja.
Die Unflexibilität. Wir sind einfach total unflexibel. Wenn wir Pläne haben oder bei mir auch, wenn ich sage, wir wollen um diese Uhrzeit losfahren, ist klar, wir können nicht mehr um diese Uhrzeit losfahren, dann ist das ein Problem. Und was eben auch ein Problem ist, ist eben in Familien, wo mehrere Neurodivergenzen, rede ich wieder zu viel?
Nein, ich habe den Fächer gebaut.
Ach so. Wo mehrere Neurodivergenzen aufeinandertreffen, haben wir eben ganz, ganz viele Nervensysteme, die sich gegenseitig beeinflussen. Und wir haben ganz viele unflexible Menschen, die alle ihren Plan haben. Und wenn der durchkreuzt wird auf irgendeine Art und Weise, dann kippt die ganze Situation.
Ja, wir hatten das ja schon beim Urlaub, glaube ich, schon erwähnt. Jetzt habe ich doppelt schon gesagt, das ist furchtbar. Ich bin vom Typ her, ja, wenn wir fahren, dann fahren wir. Und dann werden wir auch schon ankommen. Und dein Typus ist, Gott, die Straßen sind voll, dann kommen wir nie an.
Ja.
Und das trifft dann halt extrem aufeinander wie eine Kalt- und eine Warmfront. Und wenn man Pech hat, dann hat man den Wirbelsturm frei Haus.
Ganz genau. Und dazu kommt eben dann noch Christians extreme Problematik mit Anforderungen. Und man muss es so sagen, ich möchte nichts Falsches sagen und möchte auch keine Privatsphäre verletzen, aber Christian ist keiner von den PDA-Menschen, die mehr internalisierend sind, sondern er ist eher der Externalisierte, er ist eher die explosive Form, obwohl er ein ruhiger Mensch an sich ist, muss man bei ihm halt aufpassen, weil er dann zum Beispiel die Stimme erhebt oder wütend ist und nicht mehr mit ihm zu reden ist. Er dann auch manchmal in den Shutdown geht. Es ist nicht immer so Meltdown, explosiv, sondern es ist auch manchmal ein Shutdown. Man merkt, dass er wütend ist, aber er sagt nichts mehr. Ne? Also, und dann ist er nicht mehr erreichbar. Ne? Das findet man ja auch bei PDA-Kindern so. Aber bei Christian ist das eben auch so. Und am Anfang war es für mich so, ich hab das Gefühl, was ist er für ein Choleriker? Ne? Was ist mit ihm nicht richtig? Ne? Ich hab das anders gewertet. Ich habe gedacht, boah, nee, also das geht überhaupt nicht. Aber ich habe nicht verstanden, warum das so gewesen ist. Und ich glaube, dass Menschen, und gerade Männer mit PDA, die ja sowieso oft nicht gut ihre Gefühle einordnen können, dass es ganz häufig so ist, dass sie unverstanden bleiben und gar nicht verstanden wird, warum sie so extrem in Situationen reagieren. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt ein unangenehmes Thema für dich ist, aber deswegen...
Noch geht's.
Gehe ich da jetzt auch gar nicht inhaltlich so drauf ein, sondern nur einfach auf die Form.
Ja, ja. Aber weißt du, was lustig ist? Soweit ich mich erinnere, gab es auch bei deinen Eltern keinen Urlaub ohne Drama.
Nein. Nein, ich weiß zwar jetzt nicht, wie du wieder auf Urlaub kommst, aber nein.
Nein, aber ja, wegen der Losgehsituation und weißt okay. Dann halt...
Ja, aber
angespannt war und
in meiner
alles.
Ursprungsfamilie ist das tatsächlich genauso gewesen. Also ich bin mir sehr sicher, dass mein Vater absolut PDA war. Nicht so explosiv. Doch manchmal auch explosiv, aber nicht, also habe ich nicht so viel von mitbekommen. Ne? Aber der hat dann eher so gemotzt und genörgelt.
Das kann ich auch sehr gut.
Das kannst du auch, ja.
Ja, ja.
Das war bei meinem Vater eher. Aber es war auch immer so. Meine Mutter hat am Ende geheult und mein Vater war wütend. Hm. So haben auch unsere Urlaube schon gestartet.
Ja, ja, und auf der Autobahn ist dann das krumme Gesicht eingemeißelt. Ja, das ist... Zumindest bei uns immer so ein bisschen krumme Kram.
Ja.
Und dann gibt es gute Musik und dann wird es wieder besser.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist eine Ressource, die wir auf jeden Fall haben, ist, dass wir zwar wütend aufeinander sind, aber dass keiner von uns unglaublich nachtragend ist, jedenfalls nicht aufeinander, sondern dass wir uns relativ schnell wieder in den Griff bekommen.
Ich mag dich halt auch. Das ist der Vorteil daran.
Ja, das ist gut, dass du mich magst. Ich mag dich auch.
Andere Personen, die ich halt nicht so gerne habe, da bin ich sehr nachtragend. Ja, da fallen mir spontan einige ein.
Deswegen habe ich das auch so formuliert.
Ja, ich weiß schon. Ich wollte es halt nur einfach der Vollständigkeit halber sagen. Ja.
Ich habe lange darüber nachgedacht, ob PDA auf mich zutrifft oder, und da ist jetzt nochmal ein Knackpunkt, so generell über das Thema, es gibt Anforderungsvermeidung eben auch im Rahmen von nur Autismus. Und dort findet man eigentlich immer einen Grund dafür, dass jemand etwas vermeidet. Und das ist bei mir sicherlich ganz häufig der Fall, dass ich Dinge vermeide, wo man im Endeffekt dann sagen kann, okay, das hat einen Grund, das hat einen sensorischen Grund. Ich habe Angst, dass es mir da zu viel wird, dass ich nicht schnell genug da wegkomme an einem Ort, wo ich mich sicher fühle, wo es ruhig ist, wo alles... wo das einfach alles aufhört. Aber es ist, und das ist sehr interessant, weil ich mag eigentlich diese Formulierung nicht, aber früher haben mir schon immer wieder die Menschen gesagt, du stehst dir selber im Weg.
So, das steht auch in meinem Schulzeugnis. Könnte bessere Leistung haben, wenn er sich mehr anstrengt und sowas.
Ja.
Ja, das ist ein sehr bekanntes.
Aber sich selber im Weg stehen, ist aber nochmal, finde ich, was anderes.
Ja.
Das ist sich quasi selbst zu manipulieren oder zu blockieren, Dinge zu können. Und also gerade wenn ich in meine Kindheit gucke, dann kann ich definitiv sagen, dass ich da Dinge vermieden habe, weil sie einfach eine Anforderung sind. Und weil ich es überhaupt nicht kann, deswegen habe ich auch schon immer ein Problem mit Autoritäten gehabt, wenn mir jemand was sagt, wo ich nicht das Gefühl habe, dass ich jetzt auf ihn hören müsste, weil es unlogisch ist, was er von mir erwartet oder weil es einfach, weil ich das nicht machen möchte. Ne? Also das hat, dass ich dann immer das Gegenteil von dem gemacht habe, was mir gesagt wurde. Einfach aus Prinzip.
Du warst bestimmt schwierig für die Lehrer.
Ich war sehr schwierig für die Lehrer. Ich bin auch, da ich ja auch kein, nicht dieses Mädchen war, wie man sich das so vorstellt, ruhig und nett und angepasst, sondern wirklich eher rebellisch, sehr hyperaktiv.
Pippi, Lotta, Victualia, Pfefferminzia,
ja.
Ephraims Tochter.
Ja, genau.
Mhm.
Genau sowas. Und das passte halt auch absolut nicht ins Bild der Lehrer. Deswegen war ich nicht sehr beliebt bei Lehrern. Ja, das ist wohl so gewesen. Und überhaupt bei Erwachsenen war ich nicht so besonders beliebt.
Ja.
Aber heute, früher war das so, da war ich eher, würde ich sagen, externalisierend. Aber heute ist das anders. Heute äußert sich zu viele Anforderungen, äußern sich eher durch Ängste oder dass ich halt Dinge nicht machen kann. Oder dann halt der Meltdown bei mir eben nicht der Wutausbruch ist, sondern eher die Panikattacke und eher nach innen. Das unterscheidet sich sehr, sehr deutlich eben von dem, was Christian hat, aber es ist genauso viel Leidensdruck. Wobei man sagen muss, dass durch die externalisierende Form der Leidensdruck eher auf die Menschen um einen rum geht.
Das ist ja aber nur zu Hause im Privaten. Wenn der Druck in der Öffentlichkeit oder in der Arbeitsstelle zu groß wird, dann ist es da ja auch, dann kann das ja auch, dann möchte ich halt auch oder versuche ich halt auch irgendwie damit anders umzugehen. Das ist halt doppelt schwierig.
Du bist auf jeden Fall, was man sagen kann, du bist auf jeden Fall hochmaskierend. Also
ja, das ist es, ja.
Es ist so, dass Christian so nach außen hin ist der absolut sympathisch, der ist wortgewandt, der kann Kontakte knüpfen, ne? Also total der sympathische Typ. Aber wenn er hier zu Hause ist und wir kriegen Besuch oder so, dann sitzt er einfach nur in der Ecke und sagt gar nichts. Also,
wenn ich überhaupt dabei bin.
Wenn du überhaupt dabei bist oder dich komplett zurückziehst.
Ja, also das kann auch sein, dass ich dann einfach mich verziehe.
Das totale Gegenteil auf jeden Fall von diesem super sozialen Typen, ja, den jeder mag und ja, du bist auch so sympathisch, das will ich damit nicht sagen. Ich denke, du weißt, was ich meine.
Natürlich oder? Weiß ich, was du meinst, aber es ist halt trotzdem in der Öffentlichkeit, ist es halt auch noch definitiv eine Maske und man möchte oder ich versuche halt unterbewusst, würde ich behaupten, dann ungefähr, ja, zu gefallen, nicht aufzufallen, mit reinzupassen.
Lustig zu sein.
Lustig zu sein. Allerdings ist das Gute, dass aktuell auf der Arbeitsstelle die Leute alle genauso einen an der Waffel haben, ganz offiziell, so wie ich auch. Und da ist jeder ein bisschen seltsam. Das passt dann schon ganz gut.
Das ist super. Das ist es, ne? Ich glaube, man muss sich Arbeitsstellen dann suchen, wo man dann irgendwie auch reinpasst. Ne? Und das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Da haben wir einfach auch gelernt und das, ich glaube, das gilt einfach für viele Menschen mit PDA, aber auch generell neurodivergente Menschen. Ich meine, die Arbeitsunfähigkeit ist eben unter autistischen Menschen unglaublich groß, ne? Dass sie irgendwann nicht mehr arbeitsfähig sind oder gar nicht arbeitsfähig sind von Anfang an. Ne? Das gibt's ja auch. Und deswegen ist es so wichtig, zu sagen, okay, dann habe ich halt weniger Geld auf der Stelle, als ich sonst vielleicht irgendwo hätte. Das ist vielleicht noch nicht mal das, was ich leisten könnte von meinem Wissensstand, von meiner Bildung. Aber ich mache etwas.
Ja.
Oder an einer Stelle, wo ich funktionieren kann überhaupt.
Ja, das ist es ja. Also es ist sehr, sehr schwierig, genau das dann auch für sich zu finden. Wo man reinpasst, wo man vielleicht auch nur einfach ein bisschen maskieren muss und nicht am Ende des Tages so komplett extrem ausgelaugt ist. Ich habe jetzt das Glück, dass ich das machen kann bei der Arbeit, was mir liegt, was ich gerne mache, weswegen ich auch gerne hingehe. Und manchmal auch, wenn ich gerade an einem Problem arbeite oder an einem Thema arbeite, am liebsten so lange bleiben würde, bis ich es fertig habe, dann muss ich mich richtig zwingen, dann auch wirklich Feierabend zu machen und das auf den nächsten Tag zu schieben, damit ich ja auch noch was zu tun habe. Nein, aber zu tun gibt es genug tatsächlich. Aber es macht halt wieder Spaß und das ist halt das. Und da merkt man teilweise nicht, dass dass 9 Stunden weg sind. Also das geht dann schnell. Ja gut, dafür kann man dann am Freitag früher gehen. Das geht auch ganz gut, aber...
Was auf jeden Fall so ist, ist, dass man auch merkt, dass du damit besser zurechtkommst. Man es nachmittags merkt, dass man besser zurechtkommt. Man muss dazu einfach auch sagen, und das war ja auch das, worum es eigentlich auch mitgehen soll. Ne? Aber das ist vielleicht auch nochmal ein Thema für eine eigene Folge, ist eben, was diese Neurodivergenz, was PDA-Elternteile und auch gerade männliche Elternteile, weil das ist, Christian, ist da nicht die Ausnahme. Ich weiß das, dass es in einigen Familien so ist, dass zum Beispiel der männliche Elternteil, wenn er eben PDA ist, wenn er vielleicht eher explosiv ist, dass das ein echtes Problem innerhalb der Familie sein kann. Und wenn man das nicht erkennt und an diesen Dingen arbeitet, dann kann das Familien zerreißen. Dann kann das Familien kaputt machen, weil es ist ja nicht nur so, dass das für die Familie selber furchtbar ist, dann in dem Moment, sondern da haben wir ja auch noch den PDA-Elternteil, der sich total unverstanden fühlt und der sich vielleicht auch anders verhalten möchte und das nicht kann. Und dafür ist Christian ein ganz, ganz tolles Beispiel, weil er unglaublich in den letzten 2 Jahren an sich gearbeitet hat, so dass wir jetzt und ich natürlich auch daran mit ihm umzugehen, dass wir hier jetzt sitzen und sagen, wow, also wir führen hier jetzt wieder ein schönes, wenn nicht stressfreies, aber trotzdem ein schönes Familienleben, eine schöne Partnerschaft miteinander, verstehen uns besser. Wir haben auch jetzt noch unsere Reibereien und Missverständnisse. Aber dieser Punkt, an dem wir waren, an dem sind wir jetzt lange nicht mehr. Und er ist jetzt zwar nicht mehr im Burnout, aber er ist trotzdem noch ein erwachsener Mann mit PDA und diese Anteile sind ja trotzdem in ihm drinne.
Und es ist halt auch nach wie vor stressig. Also es ist ja nicht nur die Anforderung, morgens früh aufzustehen, damit man zeitig da ist, sondern man muss dann ja auch abends zeitig ins Bett zu gehen und mein Gehirn so,
Nee,
du schläfst jetzt nicht.
Naja.
Das ist sehr schwierig.
Ja.
Wenn man sich schon dazu überwunden hat, zu sagen, ich gehe jetzt um 9 ins Bett, man liegt im 9 um 21 Uhr im Bett und das Gehirn dann so, also ich hätte dann noch andere Pläne.
Ja, vielleicht solltest du auch dazu sagen, dass du eigentlich, genau wie ich, eine totale Eule bist. Er ist eigentlich gerne bis in die Nacht wach und schläft dann länger.
Ja, also normalerweise 3 Uhr nachts, so, das war so meine Uhrzeit bis vor nicht allzu langer Zeit. Und das jetzt wieder umzustellen und wieder hinzukriegen, ist halt schwierig. Und morgens dann aus dem Bett kommen, ist noch schlimmer. Aber wem erzähle ich das?
So, also, wir haben sicherlich nicht alle Aspekte gezeigt. Und wir sind ja auch hier kein Fachpodcast. Ne?
Wir müssen jetzt auch erstmal wieder reinkommen, jetzt so nach langer Zeit.
Das kommt noch dazu. Und es geht ja hier auch um eigenes Erleben, sondern hier soll es nicht nur darum gehen, hier irgendwie PDA zu erklären und so weiter. Dafür gibt es sicherlich noch weitere Fachpodcasts. Aber uns ist wichtig, dass das Erleben von Menschen mit Neurodivergenz, von erwachsenen Menschen mit Neurodivergenz ja auch einfach nochmal abzubilden und zu zeigen, wie leben wir so überhaupt und dass ihr vielleicht auch sagen könnt, okay, hier erkenne ich mich wieder, hier erkenne ich meine Familie wieder und das wäre mir im Kontext zu Familien oder Beziehungen mit PDA-Partnern auch einfach sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, dass dort auch einfach noch viele Missverständnisse herrschen, so gerade wenn die Neurodivergenzen eben auch verschieden sind oder die Art der Neurodivergenz sehr verschieden ist. Es ist auf jeden Fall nicht unmöglich, Wege miteinander zu finden und dann wieder harmonische Partnerschaften und Familienleben zu leben.
Ja, und für die anderen decken wir einfach den voyeuristischen Teil der Gesellschaft ab, die einfach nur irgendwelche Leute beim Labern zuhören möchten. Also das sollte natürlich auch an der Stelle erwähnt sein.
Und ich bin ein bisschen, guck mal, wir sind jetzt fast durch. Ne? Wir haben ja gesagt, spätestens bei 35 Minuten ist es vorbei und du hast nicht einen schlechten Flachwitz gemacht.
Ich bin eingerostet. Das machen wir dafür in der nächsten Folge einfach doppelt oder dreifach. Das werden wir dann sehen.
Wir haben auch gesagt, wir werden die Anforderungen nicht so hoch halten und jetzt nicht sagen, wir schaffen das hier einmal in der Woche. So mein Plan im Kopf war es, mindestens einmal im Monat eine Folge herauszubringen.
Ja, wie es sich halt ergibt. Ne? Also heute haben wir halt mal kinderfrei und druckerfrei. Das mussten wir ausnutzen. Und wir hatten auch mal einfach Lust dazu. Das muss man dazu sagen. Das fehlt nämlich auch ganz oft. Wir haben zwar Lust, aber dann keine Zeit. Und wenn wir Zeit haben, dann kann es sein, dass wir gerade keine Lust haben, weil wir dann es auch mal ausruhen wollen.
Ja, und einfach Fernsehen gucken wollen, ne?
Oh, ja. Wir könnten so vieles tun, wenn nicht so vieles mit uns schon los wäre.
Ja. Sehr treffend. Also, wir freuen uns auf jeden Fall, dass es jetzt hier bei uns erstmal weitergegangen ist. Und wenn ihr auf dem Laufenden gehalten werden möchtet, könnt ihr entweder unseren Instagram-Kanal abonnieren, dich im Hyperfokus mit Punkten immer dazwischen. Der Kanal wird aber im Generellen nicht so sehr bespielt, weil ich einfach mit meinem anderen Kanal oder Profil mehr beschäftigt bin. Ich habe jetzt aber angefangen, in meinem anderen Profil, meinem Hauptprofil, mehr auch über Erwachsenen, Neurodivergenz bei Erwachsenen und in Familien, bei Eltern auch zu berichten. Und dort findet ihr mich unter Infinity auf Butterfly, auch mit Punkten dazwischen. Mhm. Ja, ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Mal und natürlich auch immer über euer Feedback.
Ja. Und ich bereite es für nächstes Mal auf jeden Fall ein paar Flachwitze vor.
Ist okay. Find's nicht bestimmt. Das ist gut. Das muss auch sein, ne?
Heute war es zu ernst irgendwie. Das geht gar nicht.
Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.